Ich habe mir gedacht, wir fangen ein bisschen interaktiv an. Wir wollen mal starten mit einer Umfrage. Also Anleitung habt ihr alle gesehen. Ihr könnt auch noch weiterhin einsteigen. Und hier vorne erscheinen live unser aller Abstimmungsergebnis. Ja, so ein bisschen wie bei der Bundestagswahl, nur ohne Hochrechnung, sondern jetzt und sofort. Und die erste Frage, die ihr gesehen habt, die ihr da jetzt auf den grünen Pfeil geklickt habt, ist: Wie oft betest du? Wie oft betest du? Und wir gucken mal. Das verändert sich jetzt noch, während ihr das eintippt. Ja? Hier, das sind wir, das ist die FEG Wetzlar. Also es geht oben los, nie 0%, im Notfall 1%, monatlich 2%, wöchentlich 7%, täglich 31%. Und was ihr von hinten nicht sehen könnt, hier unten der Balken, mehrmals täglich 59%. Also ihr könnt noch mit abstimmen. 132 von euch haben hier jetzt mitgemacht. Ihr könnt immer noch einsteigen. Ich frage euch noch eine zweite Frage. Die seht ihr jetzt gleich automatisch auch auf eurem Smartphone. Jetzt geht es ein bisschen mehr ans Eingemachte. Warum betest du nicht öfter? Warum betest du nicht öfter? Also ist ja anonym, ja. Könnt jetzt gerne da ganz ehrlich eure Stimme abgeben. Ja, oben rechts sehen wir wieder, wie viele von euch hier mit beigetragen haben zu dem Ergebnis. 76 Stimmen, 84 Stimmen. Ja, und so pendelt sich das hier ein. Also langsam stabilisiert es sich. Bin vom Beten enttäuscht, 8%. Ich brauche das nicht im Alltag, 2%. Ich würde das gerne mehr einüben, 82%. Ich bete schon oft genug, 9%. Wollen wir es noch eine Stufe weiter treiben? Ach doch. Ach doch. Jetzt könnt ihr mal mit einem Wort, wenn ihr mit einem Wort sagen müsstet, beten ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Was würdet ihr sagen? Könnt ihr eintippen jetzt? Dritte und letzte Frage unserer kleinen Umfrageaktion. Beten ist für mich. Und dann tipp's ein. Ich hab's gehört. So, ne, je größer die Wörter hier vorne sind, umso mehr von euch haben die benutzt, haben die eingetippt. Also da haben wir, es wächst noch, Hoffnung, Frieden, Reden mit Gott, Beziehung kommt ganz stark vor, Kommunikation, Ermutigung. Ja, und so wächst es. Und viele andere Dinge auch. Beten ist verrückt, hat jemand gesagt, das finde ich auch sehr interessant. Stimmt auch ein bisschen. Ja? Also kommen die 100, schaffen wir noch. 99 Stimmen, noch eine. 100, sehr gut. Ich danke euch sehr, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt wissen wir mal, wie wir als FEG Wetzlar so über Beten denken. Wie oft wir beten und warum wir es nicht öfter tun. Ist doch mal ein Erkenntnisgewinn. Eigentlich könnte ich jetzt aufhören, aber jetzt kommt die Predigt. Also jetzt müsstet ihr euer Smartphone wieder wegtun. Kleiner Höflichkeitstipp am Anfang. Oh, ja gut, da das jetzt so gut geklappt hat, können wir es ja öfter machen, ne? Gut, das Thema ist unablässig beten. Wir sind in der Predigtreihe Beten, ein Trainingskurs. Und ich habe gedacht, na toll, welches Thema kriegst du? Das Nervige, betet ohne Unterlass, oder? Findet ihr das nicht nervig? Also wenn man sich den Vers anguckt, wo das herkommt, Paulus geschrieben, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Verse 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Na super, denn wer lebt so? Wer kann das überhaupt? Immerzu fröhlich sein? Immerzu beten? Immerzu dankbar? Ist da das schlechte Gewissen nicht schon vorprogrammiert? Ist da das Scheitern nicht schon vorprogrammiert? Und dann noch so mit der Keule, ja, Gott will das so. Ganz ehrlich, wer lebt das denn so? Was will Gott da von uns eigentlich? Und beim zweiten Mal nachdenken wird es nicht besser. Ich habe mir überlegt, Jesus hat eigentlich auch nicht immerzu fröhlich gesagt. War auch nicht immer zu fröhlich, hat auch nicht immer zu nur gebetet, war auch nicht dankbar in allen Dingen. Also Jesus hat geweint, Jesus war wütend, Sein Geist war ergrimmt, heißt es an einer Stelle, ist nicht sehr fröhlich. Fröhlich alle Zeit, immerzu nur fröhlich. Betet ohne Unterlass. Jesus hat gepredigt, Jesus hat geschlafen, Jesus hat gegessen, Jesus hat sich viel unterhalten mit seinen Nachfolgern, mit seinen Freunden. Immer nur zu beten. Also, was ist da eigentlich gemeint mit Beten ohne Unterlass, wenn nicht mehr Jesus selbst pausenlos gebetet hat? Was ist da gemeint? Was will Gott da eigentlich von uns? Und das, glaube ich, ist genau die entscheidende Frage, was will Gott von uns? Es fängt an beim Gottesbild. So wie mein Bild von Gott ist, so ist mein Bild vom Beten. So wie mein Bild von Gott ist, so ist mein Bild vom Beten. Und wenn wir jetzt runtergehen würden in die Bahnhofstraße oder ins Forum, also heute vielleicht nicht, Sonntag sind nicht so viele Leute, aber unter der Woche und würden fragen, ne, wie stellst du dir Gott vor, würden wir alles Mögliche hören, unter anderem, glaube ich, ganz oft, würden wir die Vorstellung hören, ja, Gott, der ist irgendwie da drüben, da hinten, da oben, auf jeden Fall weit weg. Und er ist so eine fordernde Person. Und wir füllen das dann mit den fordernden Personen, die wir so aus der eigenen Biografie kennen. Ne? Also vielleicht ein strenger Vater, vielleicht ein strenger Lehrer, vielleicht ein strenger Chef. Also irgendjemand, der was von mir fordert. Gott will was von mir. Ich glaube, viele Menschen, die überhaupt glauben, dass es Gott gibt, würden sagen, ja, Gott, der will was von mir. Der ist da hinten, da oben und der will was von mir. Und wenn das mein Gottesbild ist, dann ist auch klar, was mein Bild vom Beten ist, nämlich, ja, dann muss man irgendwas tun, oder? Da muss man, wenn der was von mir will, dann muss man dem irgendwas geben. Also beten als Transaktion, als ein Geschäft. Ja, ich gebe Gott was und dann kriege ich was. Oder ich kriege was und dann muss ich was zurückgeben. Und dann kommt ein Gebetsleben raus, was entweder versucht, Gott so sozusagen das Nötigste zu geben, ja, so viel wie nötig, damit er einen in Ruhe lässt. Oder vielleicht so viel wie möglich, ja, damit er mich gut findet. Und damit ich, ein bisschen wie der Streber in der Schulklasse sagt, ja, bin auf der Seite des Lehrers. Aber ihr merkt, es geht immer um Häufigkeit, es geht immer um Tun. Also wenn Gott vor allem jemand ist, der vor allem etwas von mir will, dann wird Beten immer zum Tun. Und dann geht es immer um Häufigkeit. Und dann kommt ein Gebetsleben heraus, was Jesus mal gesagt hat, so benannt hat, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Also ganz viele Worte machen in der Hoffnung, dass das Gott irgendwie dann schon gefällt. Und auch nicht ein Gebetsleben, wie Jesus auch kritisiert hat, bei den Pharisäern, bei den ganz Frommen seiner Zeit, die jeden einzelnen Millimeter ihres Lebens in Frömmigkeit gewickelt haben, in sichtbare Frömmigkeit, dass alle anderen das auch mitkriegen. Und das ist in fast allen Religionen so, dass Beten ein Tun ist. Ich habe vor einiger Zeit Raza kennengelernt. Raza kommt aus Pakistan, ist von klein auf in eine Madrasa gekommen, in eine Koranschule. Hat den Koran auswendig gelernt auf Arabisch, obwohl er als Pakistani gar kein Arabisch kann. Und je älter er wurde, als Teenager, immer mehr vom Dschihad geträumt. Und die Organisation, die diese Koranschule betrieben hat, die hat auch in Pakistan Kirchen angezündet, Christen umgebracht. Und er war Teil von diesem System. Und alles, was er wollte, war, Gott zu gefallen. Und er hat immer davon geträumt, dass er irgendwann mal in den Dschihad darf, um Gott so richtig zu gefallen, etwas für ihn tun. Und dann ist er von dieser Organisation nach Athen geschickt worden, um dort Moscheen zu gründen. Und das hat er auch gemacht. Und er hat bei einer Familie gelebt und dort gearbeitet, die Christen waren. Und für ihn war klar, Christen sind Leute, die beten überhaupt nicht. Und er hat dann gesagt, hier, ich muss fünfmal am Tag und ich muss mit meinem Gebetsteppich und wo ist Mekka hier, welche Richtung? Und ich bete jetzt. Warum betet ihr eigentlich nicht? Und es ist eine lange Geschichte, ich werde sie jetzt hier nicht komplett erzählen, es ist auch nicht meine, es ist die von Raza. Aber was mich begeistert hat an seiner Geschichte, als er die erzählt hat, ist, es gab so einen Moment, wo Gott ihm im Traum erschienen ist. Und wo Gott in einem Raum voller Geschenke und Gott ihm sagt, du darfst alles mitnehmen. Es ist alles dir, es gehört alles dir, ich will nichts von dir. Und das war für ihn die Revolution. Er ist Christ geworden. Heute gründet er Gemeinden unter Flüchtlingen hier in Deutschland. Er ist inzwischen in Deutschland. Ganz tolle Geschichte. Nicht meine, wie gesagt. Deswegen gehört auch nicht mehr in diese Predigt hinein. Aber was mich da so gepackt hat, war, was der Wechsel im Gottesbild gemacht hat mit seinem Wechsel im Gebetsverständnis. Weil in dem Moment, wo Gott nicht mehr der ist, der etwas von mir will, der weit weg ist, sondern auf einmal der ganz nah ist, der liebende Vater an meiner Seite, wenn das wirklich so ist, wie wir Christen glauben, dann ist Gebet auch keine Transaktion mehr. dann ist Beten kein Tun mehr, sondern dann wird Beten zum Teil unseres Seins. Versteht ihr? Also wenn Gott nicht mehr der ist, der vor allem etwas von mir will, sondern wenn Gott der ist, der vor allem etwas für mich will, mein liebender Vater im Himmel, dann wird Gebet zu einer alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel. Es ist keine Transaktion mehr. Es ist ein Zusammensein, ein Zusammenleben. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das irgendwie vergleichen? Und nehmen wir nochmal das Beispiel Smartphone. Nee, ihr lasst eure jetzt stecken, bitte. Aber wer von euch schon mal geflogen ist, weiß, ne, beim Fliegen, jedenfalls wenn man ein braver Passagier ist, ne, was muss man machen mit seinem Smartphone? Richtig, Flugmodus an. Ja, Flugmodus an, dann schaltet er die Antennen ab und dann bist du nicht mehr online und dann kannst du noch deine Musik hören da drauf oder deine Bilder angucken oder so. Aber du hast keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Und dann kommt der Moment, wenn das Flugzeug landet, und früher haben ja immer alle Passagiere geklatscht, wenn das Flugzeug landet, tut man heute irgendwie nicht mehr. Was macht man heute? Handy raus, Flugmodus aus. Was passiert in diesem Moment, wenn ich den Flugmodus ausmache? Wenn ich den Flugmodus ausmache, bekommt mein Handy wieder Kontakt zur Außenwelt und auf einmal ballert alles rein. E-Mails, WhatsApp. Auf einmal stimmt das Wetter wieder und die Uhrzeit. Auf einmal kann ich Nachrichten lesen, die ich vielleicht jetzt ein paar Stunden verzichtet habe. Auf einmal kann ich meiner Familie Nachrichten schicken, sagen, du bin gut gelandet, könnt ihr mich abholen. Und dafür ist das Ding ja eigentlich gemacht, oder? Sonst wäre es ja einfach nur ein viel zu teurer Taschencomputer. Also dafür ist das eigentlich gemacht. Es ist dafür gemacht, always connected zu sein, immer auf Empfang zu sein, immer in Verbindung zu sein. Und der Flugmodus ist eine künstliche Begrenzung. Und wenn es aufwacht aus dem Flugmodus, dann wird ein Teil des Seins, für das es geschaffen ist, wieder wach. Und das ist das, was beim Beten passiert. Wenn wir Beten begreifen als eine alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem lieben Vater im Himmel, dann wird etwas wach in uns, an unserem Sein, wofür wir geschaffen sind. Und ohne dass wir begrenzt sind, wie Leben im Flugmodus. Und Gott hat uns aber nicht geschaffen für ein Leben im Flugmodus. Gott hat uns geschaffen, dafür in einer alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem Vater zu leben. Und dann ist Beten kein Tun, sondern ist Beten ein Sein. Und vielleicht, wenn wir uns jetzt nochmal unseren Vers angucken hier aus 1. Thessalonicher 5, wird auch klar, aha, wenn das so gemeint ist, dann ist es ja möglich. Also wenn Beten ein Tun ist, dann ist es unmöglich, so zu leben. Aber wenn Beten ein Sein ist, wenn Beten die alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater ist, dann ist es möglich, so zu leben. Dann kann ich alle Zeit, auch in Situationen, die alles andere als fröhlich sind, kann ich trotzdem Freude empfinden daran, dass mein liebender Vater an meiner Seite ist und dass ich mit ihm Zwiesprache halten kann, auch wenn rundum alles Katastrophe ist. Auch dann, wenn ich Gebete gar nicht in Gedanken formulieren kann oder in Worten, weil ich mit meinem Mund, mit meinem Kopf, mit anderen Dingen beschäftigt bin, ist all das, was ich in diesem Moment lebe und erlebe, eingebettet in die alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel, betet ohne Unterlass. Und auch in Situationen, wo Dinge mir widerfahren, für die ich nicht dankbar sein kann und auch nicht sein will, kann ich trotzdem dankbar sein dafür, dass mein Gott mich nicht verlässt. Wir haben es gesungen vorhin. Sondern dass er an meiner Seite ist und ich mit ihm alltäglich vertraut Zwiesprache halten darf. Das ist Beten ohne Unterlass. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, ich finde das zutiefst attraktiv, wenn man das bei anderen so erlebt. Ich habe das vor vielen Jahren erlebt bei einem kleinen, verrückten Franzosen, der in England so eine christliche Medienorganisation leitet. David heißt er, und ich habe David kennengelernt in der Sitzung. Und David sagte dauernd alle Nase lang in der Sitzung, Wenn irgendwie ein Problem war, let's ask Father. Lass uns mal Vater fragen. Und ich habe mich erst umgeguckt. Keiner hier? Dann habe ich gedacht, ist vielleicht ein Familienbetrieb. Ja? Also da ist irgendwie, sein Papa ist auch noch mit drin. Da muss er den erst nochmal fragen. Irgendwann, also ich habe wirklich einen Moment gebraucht, um das zu kapieren. Nee, der redet von Beten. Let's ask Father. Und ich fand das zutiefst attraktiv. Ich habe gedacht, wow. Also in so einer alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem lieben Vater im Himmel zu sein, dass man sich traut, in der Sitzung zu sagen, hey, komm, dann fragen wir mal. Ah, das fand ich sehr begeistert. Und die Jünger von Jesus hat es auch immer begeistert. wenn wir mal ins Neue Testament gucken, die Jünger haben Jesus ein einziges Mal gebeten, ihnen was beizubringen. Nur einmal. Wisst ihr, was das ist? Beten. Herr, lehre uns beten. Und warum? Nicht, weil sie den Eindruck hatten, dass Jesus das mit der Transaktion so ein bisschen besser raus hat als sie, ne? dass der Gott irgendwie dazu kriegen kann, ne? sich anders zu verhalten. Nee, nee. Die haben gespürt und gesehen an Jesus, was es bedeutet, in einer alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem Vater im Himmel zu leben. Und da haben sie gesagt, das wollen wir auch. Das wollen wir auch. Herr, lehre uns beten. Also es ist möglich, es ist attraktiv. Und Gott will das auch. Gott will das nicht von uns. Gott will das für uns. Für dich. Für dich. Und deswegen hat es Jesus seinen Jüngern erklärt. Und das Demo-Gebet sozusagen, ja, das Gebet, was das alles verkörpert, diese alltägliche, vertraute Beziehung, ist das Vater unser. Und wir werden es nachher beim Abendmahl zusammen beten, wenn du willst. Das heißt sogar an einer Stelle im Neuen Testament, der Heilige Geist betet in uns. Wenn uns nicht einfällt, wie wir beten können, dann betet der Heilige Geist in uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, hält das mit am Leben, die alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel. Und Paulus schreibt es hier auch, es gibt nicht so viele Stellen im Neuen Testament, wo es heißt, das ist der Wille Gottes, aber das ist eine davon. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also wenn du mal wieder nicht weißt, ach Gott, was will der eigentlich von mir? Sagen, ja, Gott will was für mich, und zwar das hier. Und damit ist nicht gemeint, möglichst viel tun, sondern damit ist gemeint, in eine alltägliche, vertraute, lebendige Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel einzusteigen. Das ist Beten ohne Unterlass. Also die alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel, das ist Beten ohne Unterlass. Und wenn du jetzt denkst, na, das klingt ja so ein bisschen touchy, feely, nett, heimlich, ja, ich und mein Gott. Und nee, ist nicht nur für dich. Das macht ganz viel mit unserer Welt, ob wir das leben oder nicht. Denk nochmal an Smartphone. Wenn du dein Smartphone in den Flugmodus schaltest, dann kriegst du nichts mehr mit von da draußen. Dann hast du nur noch das, was du da drauf gespeichert hast. Das wird dann alt. Ja, morgen ist es ein Tag alt, übermorgen ist es zwei Tage alt. Also du kriegst darüber nichts mehr mit von dem, was da draußen läuft. Und umgekehrt, du kannst auch nicht mehr daraus wirken. Du kannst nichts bei Amazon bestellen. Du kannst keine Ermutigungs-WhatsApp schreiben oder was auch immer du mit deinem Smartphone so machst. Und so ist das beim Beten auch. Also wenn wir in dieser alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel leben, dann verändert das, wie wir die Welt sehen. Und dann verändern wir die Welt und Gott durch uns. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry hat den kleinen Prinzen geschrieben, Le Petit Prince. Auch in Deutschland ein relativ bekanntes Buch. Und den kleinen Prinz lässt an einer Stelle sagen, das ist ein sehr bekannter Satz, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und genauso ist es auch mit der alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel. Du siehst nur dadurch gut die Welt. Beten führt vom Vordergründigen ins Eigentliche. Wenn wir so durch die Welt gehen und Menschen treffen und uns um Probleme kümmern, Dinge lernen, dann sind wir immer im Vordergründigen. Dann bewegen wir uns im Raum unserer Erfahrungen, unserer Fähigkeiten, unserer Intelligenz, unserer Prägung, das Vordergründige. Aber in dieser vertrauten, alltäglichen Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel zeigt Gott uns das Eigentliche an anderen Menschen, das Eigentliche an Situationen, das Eigentliche an Problemen. Und das ist manchmal viel mehr als das Vordergründige. Wir werden heute in zwei Wochen eine Predigt haben, speziell zu dem Thema, gebeten, hörend. Das heißt Zwiesprache. Das ist eine Zweibahnstraße. Das ist keine Einbahnstraße. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir keine Themen, keine Orte, keine Zeiten von vornherein ausklammern aus dieser alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel. All das gehört da rein, denn es hilft uns, die Welt zu sehen, wie sie eigentlich ist und nicht nur das Vordergründige. Und das Zweite, es verändert die Welt. Da, wo Christen beten, verändert sich ein Stück Welt. Das ist die tiefste Überzeugung aller neutestamentlichen Autoren. Da, wo Christen beten, verändert sich ein Stück Welt. Deswegen gibt es immer wieder Aufforderungen im Neuen Testament, bete für deine Sorgen, bete für die Leute, die dir nahe sind, die Glaubensgeschwister, bete für deine Feinde, bete für die Menschen, die Verantwortung tragen, die Obrigkeit und viele andere Dinge mehr. Und das bedeutet, diese alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel, dehn sie aus auf diese Menschen. Dehn sie aus auf diese Fragen. Nimm das mit rein, besprich das mit Gott, klammer das nicht aus. Denn wenn deine alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater diese Menschen berührt und in diese Situation mit hineingeht, dann berührt Gott diese Menschen und diese Situation. Das ist das Geheimnis von Fürbitte. Das ist das Geheimnis von Fürbitte. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ja? Ihr habt alles, was ihr braucht, um hineinzuwirken in diese Welt. Und der Kanal, durch den das passiert, ist eure alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel. Also das ist das, was Gott auf dem Herzen hat, für uns, für dich, für mich. Dass wir das so einüben, dass wir da so lernen, dass wir aufwachen aus dem Flugmodus, dass wir hineinkommen in etwas, wofür wir geschaffen sind, ein Teil unseres Seins. Und Gott das benutzt, um uns zu zeigen, wie die Welt eigentlich ist und die Welt zu verändern. So, FEG Wetzlar, wie wäre das? Wie wäre das, wenn die FEG Wetzlar dafür bekannt wäre, wir alle, hey, das sind Leute, für die ist Gott nicht irgendwie so eine fordernde Autorität da oben, da hinten, sondern die wissen und die lernen und die leben, dass Gott der liebende Vater im Himmel ist, dass er ganz nahe ist, dass er nicht etwas vor allem von uns will, sondern das, was für uns will. Wie wäre das, wenn wir das so ausleben, dass Menschen das sehen können, sagen, ey, für die ist Beten nicht ein Tun, eine Transaktion, sondern die leben aus einer alltäglichen, vertrauten Zwiesprache mit dem liebenden Vater im Himmel heraus. Und aus dieser Zwiesprache heraus nehmen sie die Welt wahr, unsere Stadt Wetzlar, die Menschen, die hier leben und das Umfeld und wirken da auch hinein. Ich fände es cool. Frage an dich, wenn du das so hörst und dir vorstellst, das ist ja nichts, was man einfach so anschalten kann, ne? Wie beim Handy und im Flugmodus, man aus und zack ist alles da, sondern das ist, ein Einüben, ne? Das ist ein Lebensweg. Wie viele Dinge im Leben kann man da nicht einfach auf den Knopf drücken, ja? Dann ist das so. Aber ich glaube, es gibt zwei entscheidende Hürden, wo ich für beten würde, dass du die überwinden kannst. Und die erste Hürde ist, glauben zu können, dass Gott jemand ist, der vor allem etwas für dich will. Und nicht ein ferner Gott, der etwas von dir will. Also das ist meine erste Frage. Es kann sein, dass unter uns Menschen sind, die sagen, ja, da kämpfe ich mit. Vielleicht hatte ich einen Vater, der nicht gut für mich war. Vielleicht hatte ich einen Lehrer, der nicht gut für mich war. Vielleicht hatte ich einen Chef, der nicht gut für mich war. Und das hängt mir sowas von quer. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich dieses Bild von Gott gewinnen kann. Ein liebender Vater, der an meiner Seite ist. Der nicht zuerst was von mir fordert, sondern der in erster Linie was für mich möchte. Für mein Leben. Und die zweite Hürde, die sein kann, ist, dass du sagst, ja, ich habe Beten bisher immer als Transaktion begriffen. Ne? Immer als ein Geben und ein Nehmen. Aber wenn das stimmt, dass Gott mein liebender Vater ist, dann wünsche ich mir das eigentlich, dass ich das überwinde. Dann wünsche ich mir, dass ich in eine alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem liebenden Vater hineinwachse, dass ich es einüben kann im Alltag, in meinem Leben. Nochmal, es gibt, glaube ich, keinen Knopf, auf den man drücken kann und dann ist das so. Aber es gibt Hilfen auf diesem Weg. Und vier möchte ich dir ans Herz legen heute Morgen. Du kannst selber entscheiden, wenn du an einer von diesen beiden Hürden stehst, was dir jetzt helfen könnte. Das eine ist, wir werden jetzt gleich beten und dann ein Lied zusammen singen, mit dem du das Gott nochmal ausdrücken kannst, direkt und persönlich. Das zweite ist, wir werden Abendmahl zusammen feiern. Ingo Marx hat es schon gesagt, Abendmahl ist eine Gelegenheit zu sehen und zu schmecken, wie nah mir dieser Gott kommt und was er für mich tut, weil er etwas für mich will. Wir haben den Gebetsdienst in den hinteren Ecken vom Raum, da seht ihr diese Aufzieher, wo Gebet draufsteht. Ich war da auch schon oft, Mir hat das oft geholfen, Dinge nochmal festzumachen bei den Männern und Frauen, die da für euch da sind. Und du brauchst nur hingehen und sagen, hey, mir würde das helfen. Ich stehe da vor so einer Hürde. Irgendwie zieht mich das. Ich habe da eine Sehnsucht nach, aber ich brauche jemanden, der mich mit über diese Hürde hinweg beten hilft. Und das vierte ist, wir werden am Dienstag drüben im Jugendhaus, 20 Uhr, nochmal eine Gruppe haben, so wie jetzt die ganze Zeit neben dieser Predigtreihe her, wo wir das Thema von heute nochmal vertiefen werden. Also ich werde auch dabei sein, das ist eine Gelegenheit, auch nochmal zu sagen, ich überlege mir bis dahin noch so ein paar Dinge, die mich jetzt hier so innerlich bewegen und fragen, und dann nehme ich die mit und dann komme ich Dienstag um 8 Uhr dahin und dann können wir da nochmal drüber sprechen. Also das wären die vier Dinge. Jetzt würde ich gerne mit uns beten und dann lasst uns zusammen singen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns ganz nah bist. Du hast uns mit deinem Sohn am Kreuz alles geschenkt. Wie solltest du uns nicht sonst auch alles geben? Herr, wir würden gerne jeden Tag in unserem Alltag mit dir in Verbindung sein. Von dir hören, mit dir sprechen, in dieser Gewissheit leben, dass du da bist. Dass du auch an schwierigen Tagen unsere Freude bist. Dass du auch in schwierigen Umständen uns immer genug Grund gibst, dankbar zu leben. Und dass das nie abbricht, die Verbindung zwischen uns. Und dass es diese Welt verändert. Ja, das ist unser Gebet heute Morgen. Und wir beten mit denen und für die von uns, die vor einer Hürde stehen. Für die und mit denen, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können und kennen, wie das ist, dass du ein liebender Vater bist. Dass du nicht zuerst was forderst, sondern dass du für sie bist. Für jeden von uns. Ich bitte dich, dass du diese Gewissheit ganz tief jetzt und in den nächsten Tagen in ihr Herz senkst. Dass wir das glauben lernen. Und Herr, wir beten für die und mit denen unter uns, die so vor der Hürde stehen, dass sie gerne dieses Bild vom Beten als ein Tun, als eine Leistung, eine Transaktion, das ablegen würden. Die sagen, ich möchte hineinwachsen in diese alltägliche, vertraute Zwiesprache mit dem Vater. Herr, wir bitten dich für sie um Mut, das auszuprobieren und dran zu bleiben, nicht locker zu lassen. Bitten dich, dass das, was wir als Gemeinde miteinander tun können, dass das dazu beiträgt und dazu hilft. Danke, dass du gerne gibst. Herr, hier sind wir, mit allem, wer wir sind und was wir haben. Danke, dass du unser liebender Vater im Himmel bist. Und wir, Herr, ja, wir wollen unablässig beten. Wir wollen mit dir in Verbindung leben. Weck uns aus unserem Flugmodus, da, wo wir drin stecken. Und mach du wach in uns das, wofür du uns geschaffen hast. Amen.